Was wir am Anfang des Gottesdienstes erlebt haben, macht deutlich, dass wir uns etwas wünschen, was sich Menschen zu vielen Zeiten schon gewünscht haben, nämlich dass Dinge neu werden, dass etwas Neues aufbricht. Und da passt ja die Jahreslosung richtig gut dazu aus der Offenbarung. Und das war so ein bisschen auch die Stimmung, als Jesus, unser Herr, Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren öffentlich aufgetreten ist. So im Alter von rund 30 Jahren ist er aufgetreten. Und es war eine Zeit, die auch sehr herausfordernd war, wie unsere Zeit sie auch ist. Ganz offiziell gab es diesen Pax Roma, diesen römischen Frieden, der dazu geführt hatte, dass die vielen Länder, die Rom erobert hatte, dass die sozusagen äußerlich befriedet waren. Und dass sich das Reich entfalten und ausbreiten konnte. Gleichzeitig führte das zum Beispiel in einer Provinz wie Judäa dazu, dass viele Leute sich als unfrei empfanden. Dass es große Armut gab, auch aufgrund der großen Steuerlast. Dass viele Menschen arm und krank waren. Und dass es eine riesige Sehnsucht danach gab, dass irgendwie was Neues aufbrechen musste. Und als Jesus dann aufgetreten ist, da hat er verkündigt, dass Gottes Reich mit ihm anbricht, dass was Neues kommt. Also er hat gesagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Und er hat dann eine erste große Predigt gehalten. Das ist aber eine der berühmtesten Reden überhaupt der Menschheitsgeschichte und die wichtigste programmatische Rede, die Jesus gehalten hat, nämlich die Bergpredigt. Und diese Bergpredigt, aus der schauen wir uns einmal die ersten Verse an. Das sind die sogenannten Seligpreisungen, genau. Also aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 10, die lese ich uns einmal vor. Da sagt Jesus in einer großen Öffentlichkeit, viele Menschen sind versammelt. Da sagt er in erster Linie zu seinen Jüngern, aber auch dann zu allen, die ihm zuhören, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Diese Bergpredigt ist in vielen Jahren und Jahrhunderten immer wieder ausgelegt worden. Menschen haben darum gerungen. Wie sollen wir das denn verstehen, bitte sehr? Was bedeutet das für uns? Ist das politisch zu verstehen? Ist das zu verstehen erst für eine besondere Zeit, die irgendwann einmal kommt, so für das tausendjährige Reich zum Beispiel? Wie ist das zu verstehen und wie können wir das halten? Menschen haben immer gesagt, als sie das gelesen haben, Mensch, das überfordert mich ja total. Wie kann denn ein Mensch dem überhaupt gerecht werden? Die Reformatoren und unter anderem Martin Luther haben zur Bergpredigt so grundsätzlich mal Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, die Bergpredigt schickt uns zu Christus, damit wir gerechtfertigt werden. Und Christus sendet uns zurück zur Bergpredigt, damit wir geheiligt werden. Er hat damit deutlich gemacht, Martin Luther, dass die Bergpredigt uns vor Augen führt, dass wir noch lange nicht so sind, wie Gott sich uns vorgestellt hat, wie wir miteinander umgehen sollten, dass wir Rechtfertigung brauchen, dass wir Vergebung brauchen. Aber die Bergpredigt zeigt uns eben, wie wir das leben können, wie wir das leben sollen. Und sie fordert uns deshalb auch heraus. Sie ist ein Ansporn. Und das hoffe ich, dass das heute Morgen deutlich wird und dass ihr euch anspornen lasst auch ein bisschen. Ihr müsst auf jeden Fall gleich mitmachen. Ich brauche gleich 8 Freiwillige. Und ohne die 8 Freiwilligen wird diese Predigt nicht vorangehen. Dann bleibe ich hier vorne stehen und warte so lange, bis ich 8 Freiwillige habe. Und für jede der Seligpreisungen brauche ich eine freiwillige Person. Die muss hier vorne kommen und steht dann zum Beispiel für diese erste, selig sind die geistlich Armen, wird sich dafür hier hinstellen und am so gegen Ende der Predigt wird sie einen Satz sagen müssen, was ihr diese Seligpreisung bedeutet. Okay? Also 8 Leute. Und es wäre nicht schlecht, wenn ihr schon vielleicht, wenn ihr sagt, ja, ich mache auf jeden Fall mit, ich komm schon mal ein bisschen nach vorne, damit wir nicht so lange sozusagen warten müssen. Also, ihr seid gefordert, ihr seid angespornt, okay? So, und jede diese Seligpreisung, jawohl, ja, ihr könnt euch da gerne schon hinsetzen, nur nicht drängeln. Alles gut, der Engländer John Stott hat Folgendes gesagt, also auffällig sind ja, dass die immer gleich beginnen, die Seligpreisung. Und man fragt sich ein bisschen, was meinen die eigentlich jeweils, dieses glückselig sind die geistlich Armen. Was drückt das eigentlich aus? Drückt das aus, dass die sich besonders happy-clappy fühlen, dass da alles easy-going ist? Oder was meint es? Und John Stott hat das mal gut auf den Punkt gebracht, ein englischer Theologe. Die Verheißungen der Seligpreisung haben eine präsentische, also eine gegenwärtige und eine zukünftige Erfüllung. Wir genießen schon jetzt die ersten Früchte. Was Detlef vorhin eigentlich schon gesagt hat, dass etwas Neues schon ein bisschen beginnt. Und gleichzeitig wissen wir, das dicke Happy End, die Ernte kommt noch. Und in dieser Spannung, in dieser konstruktiven Spannung leben wir und wir schauen uns jetzt mal die erste Seligpreisung gleich nochmal näher an. Und ich werde es immer so machen bei jeder Seligpreisung, dass ich nochmal kurz ein bisschen versuche, die Bedeutung zu erläutern, zu sagen, wie Jesus das gelebt hat. Und dann schauen wir uns immer eine geschichtliche Person dazu an. Und jetzt geht es los. Ihr Lieben, selig sind die geistlich Armen. Wer kommt hier nach vorne und stellt sich dafür hin? Ich habe es gesagt und es ist wirklich so. Das müsst ihr mir doch glauben. Wenn keiner kommt, dann bleibe ich hier einfach stehen. Und wir warten alle miteinander. Na, ihr Lieben, wer kommt nach vorne? Da waren doch schon 2 auf dem Weg. Ja, Ralf, auf Kassierer kann man sich immer verlassen. Das merkt man daran. Und dass du jetzt für das geistlich Arm nach vorne kommst als Kassierer, ist irgendwie auch nochmal ganz was Besonderes. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Im Grunde streben wir ja immer alle nach dem Gegenteil. Nämlich nicht arm zu sein, sondern ein bisschen mehr zu haben. Nicht abhängig zu sein von anderen Menschen, sondern selber für sich einstehen und die Dinge leisten zu können. Von Jesus heißt es, und das ist im Grunde Teil der Weihnachtsgeschichte, er wurde arm für uns, damit wir reich würden. Jesus hat den Himmel verlassen, daran werden wir zu Weihnachten erinnert, und ist arm geworden. Eine Karriere nach unten kann man das auch nennen. Und bei diesem geistlich Arm geht es nicht in erster Linie nicht nur um materielle Dinge, sondern da geht es auch ganz stark um dieses Grundverständnis des Menschen. Ich bin ein bedürftiger Mensch. Ich brauche andere und ich brauche vor allem Gott selber, der mir hilft auf diesem Leben und auf der Reise in die Ewigkeit. Wir alle sind keine Alleskönner, sondern wir alle haben Begrenzungen. Das Leben zeigt uns das, besonders am Anfang und am Ende des Lebens, wie angewiesen wir sind. Und selbst unser Herr war das. Und es gibt ein schönes geschichtliches Beispiel von einem Mann, der mich sehr beeindruckt. Das ist Blaise Pascal, ein Franzose, Mathematiker. Und Blaise Pascal hat viele mathematische und physikalische Gesetze erkundet und auch beschrieben sozusagen als erster entdeckt. Manche Dinge bis zum heutigen Tag. Ich würde einfach mal behaupten, dass Blaise Pascal einen deutlich höheren IQ hatte als ich. Und ich vermute auch als vielleicht der eine oder andere von euch. Das darf ich natürlich nicht so jetzt so ganz genau sagen, aber ich vermute, das war ein kleiner Genius. Der hatte es wirklich drauf. Und er hat sein ganzes Leben sehr rational immer argumentiert. Was musste er irgendwie als Mathematiker? Aber er hatte eine besondere Nacht, als er wirklich Gott begegnet ist, als er sozusagen eine besondere Glaubenserfahrung gemacht hat und festgestellt hat, wie begrenzt sein Verstand ist. Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christus, dein Gott ist mein Gott. Diese Erfahrung, Gott ist größer als ich, als mein Denken, als alles, was ich habe. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unseren Glauben. Wir alle sind kleine, bedürftige menschliche Wesen, die diesen Heiland und Retter Jesus Christus nötig haben. Deshalb selig sind die geistlich Armen. Die nächste, ja, nee, du bleibst mal schön hier vorne, nix weglaufen.
Ich weiß ja nicht, ob ich so lange.
Doch, das schaffst du. Das nächste hier, die nächste Seligpreisung. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was passiert jetzt? Ah, richtig, einer von euch muss nach vorne kommen. Das ist vollkommen korrekt. Okay, ist natürlich klar, dass da jetzt meine Frau nach vorne kommt. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Diese Trauer, was meint es? Es meint nicht nur die Trauer angesichts von Schicksalsschlägen, von dem, was uns allen widerfährt, von Krankheit oder Leid, sondern so wie Jesus das hier meint, meint diese Trauer auch die Trauer um den Zustand, um den geistlichen Zustand der Welt. Die Trauer darum, dass wir als Menschen alle nicht so sind, wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn wir in das Leben Jesu schauen, dann stellen wir immer wieder fest, dass Jesus geweint hat um Menschen. Zum Beispiel in Matthäus 9, 35 bis 38 wird es beschrieben, dass Jesus durch die Dörfer zieht, dass Jesus wahrnimmt, dass die Menschen wie Schafe ohne Hirten sind und dass er ein tiefes Erbarmen hat, dass sich sein Magen sozusagen umdreht. Eine große Empathie. Und diese Wahrnehmung, Mensch, die Menschen brauchen doch Gott, sie brauchen doch Rettung, sie brauchen Umkehr. Und da leiden wir tief mit. Es gibt heute viele Menschen, die auch den Eindruck haben, dass Dinge nicht in Ordnung sind, aber die schimpfen dann nur über andere, über Politiker, über andere Menschen, über die Welt und früher war alles besser und so weiter und so fort. Ganz offensichtlich ist das nicht besonders konstruktiv. Und das, was hier gesagt wird, ist was anderes. Es ist eine tiefe Betroffenheit über die Erlösungsbedürftigkeit unserer Welt und auch von uns ganz persönlich. Und ich habe da ein Beispiel von jemandem, der aus unserem Werk stand, von Friedrich Heidmüller, der unser Werk, also die Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland, über viele Jahrzehnte geführt hat und der in der Nazi-Zeit für ungefähr 2 Jahre den Nazis sehr gefolgt ist, sozusagen eine braune Phase hatte und das sowohl davor als auch danach sich dann eigentlich klar distanziert hat, aber der dann nach dem Krieg einer der ersten war, die gesagt hat, wir müssen als ganzes Volk sozusagen auch Buße tun und auch als Werk. Und er hat dann geschrieben, wir sind alle schuldig geworden. Zuerst ich und die mit mir im Dienst stehenden Brüder, dann aber auch der Vorstand, der Brüderrat und die ganze Gemeinde. Wir sind dem Naziregime nicht männlich genug entgegengetreten, selbst auf die Gefahr hin, dass unser Werk zerschlagen und wir in Konzentrationslager gebracht worden wären. Wir stellen uns zu dieser Schuld und bitten Gott um Vergebung. Möge er uns helfen, dass wir aus unserem Versagen für immer gelernt haben. jemand, der sehr schnell oft war, der dann aber manchmal auch voll stark daneben lag, aber der den Mut hatte, zu seiner eigenen Schuld zu stehen und darüber zu weinen und wirklich traurig zu sein. Das ist etwas, was mich an der Stelle wirklich stark beeindruckt. Kommen wir zur nächsten Seligpreisung. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Na? Peter, großartig, wie du auf deine Frau hörst. Sehr schön. Glückselig die Sanftmütigen. Ich finde, diese Seligpreisung hört sich manchmal ein bisschen langweilig an. Wenn man denkt, so Sanftmütigen, das könnte auch meinen, das sind einfach die Phlegmatischen, die ein bisschen weniger wahrnehmen und spüren und ein bisschen länger brauchen, keine Ahnung was. Das bedeutet, bezieht sich so ein bisschen auf das Wort sanft, aber es heißt sanftmütig. Das ist nicht einfach nur eine Milde, weil jemand irgendwie nicht so viel Power hat, sondern in diesem Wort steckt beides. Sanftvoll sein, aber auch mutig sein, kraftvoll sein, Dinge anpacken wollen und gleichzeitig dabei nicht austicken. Und das ist genau das, was unser Herr Jesus Christus war. Der war auf der einen Seite war er kraftvoll, er war der Sohn Gottes, er hat Wunder vollbracht. Er hat ganz viele Dinge bewegt, die ganze Weltgeschichte verändert und gleichzeitig ist er voller Sanftmut seinen Weg gegangen, hat sich ungerecht behandeln lassen, ist an Kreuz gegangen, ist für uns gestorben. Wir brauchen beides, wir brauchen Menschen, die kraftvoll sind, aber die sich einbinden lassen in Gottes Sache und da auch einen super langen Atem haben. Und da habe ich ein richtig schönes Beispiel auch aus der Geschichte von dem William Wilberforce. William Wilberforce war ein Engländer, der eigentlich erst vorhatte und dem es auch gesagt worden ist, er solle doch Pastor werden, in den geistlichen Dienst gehen. Aber er hatte für sich die Berufung Gottes gehört, in die Politik zu gehen. Und das zentrale Lebensthema von Wilberforce war der Kampf gegen die Sklaverei. Und er hat Folgendes geschrieben: Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm und furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie sein wollen, ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Und tatsächlich war es so, dass 1807 nach 18 Jahre Kampagne, harte politische Arbeit, hatte Wilberforce dann Erfolg. Nach einer 10-stündigen Debatte im Parlament, wo er eine mehrstündige Rede gehalten hatte, wurde das Gesetz gegen den Sklavenhandel am 24. Februar 1807 um 4 Uhr morgens mit einer unerwartet überwältigenden Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen angenommen. Das war eine Sensation. Und er hatte einfach super lange für gebraucht. Nach Abschaffung des Sklavenhandels engagierte er sich für die Beseitigung der Sklaverei überhaupt. Und als die Regierung 1833 die Sklaverei endgültig abschaffte, war das 3 Tage vor seinem Tod. Sein ganzes Leben hat er für diese Sache hingegeben. Der war mutig, der war energetisch, der hat alles gemacht, aber der hat sich gleichzeitig auch immer wieder um Menschen bemüht. Der war einer, der gern mit anderen Menschen zusammen war. Zu Höchstzeiten war William Wilberforce gleichzeitig in 69 sozialen Organisationen tätig. In 69. Also keiner von uns soll sich mal beschweren, dass es eine Gemeindeversammlung zu viel gibt oder irgendwie sowas. In 69 Organisationen. Und am Ende durfte er erleben, dass Gott sein Werk wirklich bestätigt hat. Einfach großartig. Die nächste Seligpreisung. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Die Waage. Und die nächsten vier sage ich schon mal, nimm schon mal da vorne Platz, Benni. Die Waage so als Zeichen für Gerechtigkeit. Wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, und das haben auch die Beiträge deutlich gemacht, dass wir einen großen Hunger nach Gerechtigkeit haben und es oft nicht erleben. Und so ist es selbst unserem Herrn gegangen, unserem Herrn Jesus Christus, der Ungerechtigkeit erlitten hat. In einem ungerechten Prozess ist er verurteilt worden, obwohl er unschuldig war. Er weiß, was Ungerechtigkeit ist, und er hat es doch ertragen, weil er wusste, dass Gott eines Tages, sein Vater, für Gerechtigkeit sorgen würde. Weil er wusste, dass er ihn vom Tod auferwecken würde. Weil er wusste, am Ende wird die Gerechtigkeit siegen. Und für mich ist dieser Mann hier ein absolutes Beispiel, Vorbild für den Kampf nach Gerechtigkeit. Alexei Nawalny, der aus Russland sozusagen schon fast auf dem Todesbett rausgeschleppt worden ist, weil er vergiftet worden war. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass er dann 2023 ist er dann wieder nach Russland zurückgegangen. Und es war eigentlich klar, dass er, wenn er wieder zurück nach Russland geht, dass er das eigentlich nicht überleben kann, den Kampf gegen Wladimir Putin. Und es ist genauso gekommen. Er ist im Arbeitslager, ist er gestorben. Warum ist er zurückgegangen? Er hat sich auf diese Seligpreisung bezogen. Er ist irgendwann Christ geworden. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja, das mag exotisch oder komisch klingen, aber in Wirklichkeit ist das aktuell die bedeutendste politische Idee in Russland. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen, hat dieser Mann gesagt und für diese Überzeugung sein eigenes Leben hingegeben. Das ist einfach überwältigend zu sehen, welche Auswirkungen diese Seligpreisung auch heute noch im Leben von Menschen haben. Das nächste: selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Einfach schon nach vorne kommen, dann ist der Weg beim nächsten Mal, kann dich keiner wieder überholen. Genau, sehr schön. Barmherzigkeit ist das, was wir mit Jesus verbinden. Er hat das Beispiel vom barmherzigen Samariter erzählt. Er hat viele Kranke nicht nur geheilt, sondern er hat ihnen Würde zurückgegeben. Er hat Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit ausgegrenzt waren, er ist ihnen überhaupt begegnet, auf Augenhöhe. Er hat sie wirklich geliebt, er ist ihnen nahegegangen. Manchmal geht es mir so, dass ich so voll bin mit Terminen, dass ich manchmal denke, bitte Herr, schenk mir nicht noch mehr Menschen mit Problemen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich bin schon so voll jetzt mit, wie soll das dann alles werden, wie soll das gehen? Und spätestens dann muss man sagen, dann läuft was wirklich verkehrt. Wenn wir nicht mehr das Empfinden haben können für die Not eines Menschen, der zu uns kommt, der Hilfe braucht. Das ist einfach zentral für unser Leben als Christ. Und es gibt vielleicht wenige Menschen, die das so verkörpert haben wie Mutter Teresa, die in Kalkutta sterbende, siechende Menschen begleitet hat und ihnen damit auch die Würde zurückgegeben hat. Und die diesen Satz unter anderem gesagt hat: Es genügt nicht zu sagen, ich liebe, Liebe muss lebendige Tat werden. Daran werden wir immer wieder gemessen. Es genügt nicht zu sagen, ich liebe, Liebe muss lebendige Tat werden. Die nächste Seligpreisung: glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jawohl. Das reine Herz. Manchmal hat man in unserer Zeit den Eindruck, ja, Ralf, komm doch noch mal ein bisschen näher zu mir, dass es gar nicht so leicht ist, in dieser Zeit ein reines Herz sich zu bewahren. Bei all diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen, den Streitigkeiten, die es gibt. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus selbst in eine unheile Welt gekommen ist. Dass er auch darunter gelitten hat. Und dass er aber das eins gemacht hat, dass er der Beziehung zu seinem Vater im Himmel auch auf Erden diese Priorität gegeben hat und dass er seinen Auftrag nur erfüllen konnte, weil er dieses reine Herz wirklich bewahrt hat. Und das ist wichtig für uns. Wir werden nicht immer alle Probleme lösen können, aber diese Verbindung nach oben, unser Herz, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, das muss einfach feinfühlig bleiben. Und wir brauchen immer wieder diese Korrektur. Wir brauchen immer wieder diese Gemeinschaft, die uns daran erinnert. Wir brauchen auch immer wieder es deshalb, dass wir miteinander Abendmahl feiern, weil wir daran erinnert werden, dass Jesus für die Vergebung unserer Sünden ganz persönlich gestorben ist. Dietrich Bonhoeffer war ein Mann, der in der Nazizeit gelebt hat, gewirkt hat. Der Theologe war auch ein sehr kluger Mann, den aber diese Zeiten auch nicht ruhig gelassen haben, der sich im Widerstand gegen Hitler engagiert hat. Das ist dann fehlgeschlagen und er ist im Zuge dessen dann irgendwann entdeckt worden und kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges hingerichtet worden. Und er hat in seinem Buch Widerstand und Ergebung angesichts der vielen ungelösten Probleme seiner Zeit gesagt, nicht Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen werden wir brauchen. Und ihr Lieben, das merke ich auch bei mir. Manchmal gibt es so viele schlechte Nachrichten, die auf uns eintreffen, dass uns das nicht nur die Laune verderben kann, sondern dass uns das zu Zynikern machen kann. Zu Menschen, die schlecht über andere Menschen denken und über sie reden. Und wo das passiert, müssen wir auch als Christen wirklich Buße tun. Wir dürfen nicht zu Wutbürgern werden. Niemals. Weil es einfach nicht zu unserem Herrn passt, sondern stattdessen muss das andere passieren. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und das ist genau der Grund, weshalb Jesus auf die Erde gekommen ist, um Frieden zu stiften. Und wir brauchen Menschen, die andere Menschen integrieren können, die für Frieden sorgen können, an vielen Städten. Wir brauchen das in der Gemeinde, wo wir ja auch manchmal ein bunter Hühnerhaufen sind, wo auch jeder so seine eigene Richtung hat. Wir brauchen es, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir brauchen das in unseren Familien, dass nicht jeder sein Interesse an die oberste Stelle stellt, sondern wir brauchen Menschen, die verbinden können. Wir brauchen das am Arbeitsplatz, wir brauchen das an vielen Stellen. Und wir brauchen da auch immer wieder die Bereitschaft, einander zu vergeben, anderen Menschen zu vergeben. Und da ist Corrie ten Boom für mich ein super Beispiel. Eine Holländerin, die im Zweiten Weltkrieg im KZ ihre ganze Familie verloren hat. Und sie ist dann Corrie ten Boom nach dem Krieg auf große Kampagne gegangen und hat über Vergebung und Versöhnung gepredigt. Und eines Tages ist ihr dann etwas ganz Irres passiert, nämlich, dass einer ihrer KZ-Wächter oder ihr KZ-Wächter nach einer ihrer Veranstaltungen auf sie zukam. Ihr KZ-Wächter. Und er hat zu ihr gesagt, Corrie, ich bin Christ geworden, du musst mir vergeben. Stellt euch das mal vor. Die Schwester und die Eltern im KZ gestorben. Und da ist dann dieses Zitat, Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Wahnsinn, oder? Und ich vermute, dass jeder von uns Menschen hat, wo es echt schwerfällt zu vergeben. Und wo man auch sagen muss, ja, das hat auch seinen Grund, das ist auch nicht leicht. Und irgendwie haben wir doch auch recht, oder? Objektiv gesehen. Und trotzdem kommt das am Ende darauf an, so wie die Corrie das getan hat, wirklich zu vergeben. Ich komme zur letzten. Wisst ihr was, für die Corrie ist keiner nach vorne gekommen. Ihr hättet Stopp sagen müssen. Rainer, du darfst nicht weitermachen. Hey, hallo, warum habt ihr mich da nicht aufgehalten? Ich brauche jetzt also zwei Leute. Also einmal noch mal hier jemanden. Genau, ja. Jetzt haben wir, Frank, wen möchtest du? Gut, okay. Und dann die letzte Seligpreisung. Genau, danke. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus hat seinen Jüngern immer rein Wein eingeschenkt. Und das bedeutete, dass wenn du ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu bist, musst du mit Widerstand rechnen. Das läuft nicht alles. Dein Leben wird nicht immer besser, nur weil du mit Jesus unterwegs bist. Manchmal fangen die Schwierigkeiten erst an. Und ich habe es vorhin gesagt, wir leben in einer Zeit, da gibt es auch manche Fernsehdokumentarfilme, so nennen die sich, die es unterstreichen, wo wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du auch schon mal eine Prise steifen Wind abbekommen. Das ist nicht immer nur einfach. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Das ist nicht das Einzige, worauf wir uns einstellen müssen, aber auch, dass es schwieriger werden kann, wenn man mit Jesus lebt. Und ihn selbst hat es das Leben gekostet, aber er hat es dankbar hingegeben, weil er wusste, dass sein Vater im Himmel am Ende ihn auferwecken wird, dass das große, dicke Happy End erst noch kommt. Und mir ist da noch mal eine Geschichte eingefallen, die habe ich irgendwann schon mal erwähnt, auch hier in der Gemeinde, die Geschichte der 21 Märtyrer von Tripolis, die von der IS verschleppt und ermordet worden sind. Das Video ging viral im Internet. Und die IS wollte damit sozusagen die Christen demütigen und den christlichen Glauben ad absurdum führen. Aber das Besondere an dieser Geschichte war, dass diese Märtyrer noch kurz vor ihrem Tod würdevoll in diesen Tod gegangen sind und Jesus als Herrn bekannt haben. Und dass sie nicht irgendwie sang- und klanglos ihren Glauben aufgegeben haben, sondern dass sie mit einer großen Würde diesen letzten Weg gegangen sind. Und dass das Gegenteil passiert ist von dem, was die IS gedacht hat, nämlich dass das Christentum nicht diskreditiert worden ist, sondern dass es selbst unter den Kopten eine Erweckung gegeben hat. Dass die Familien, die ihre Männer verloren haben, nicht verzweifelt waren, sondern dass sie stolz waren, dass ihre Männer diesen Weg bis zum Schluss gegangen sind, dass der Herr ihnen die Kraft gegeben hatte, eben treu zu sein bis zum Ende. Und das war so gewaltig, dass es wirklich viele Menschen berührt hat bis auf den heutigen Tag. Wenn ihr euch diese Seligpreisung anschaut, stellen wir also fest, dass manches ganz anders ist, als wir uns das denken oder wünschen, und dass sie trotzdem eine große Kraft haben. Und deshalb meine Frage jetzt an euch acht nochmal, was bedeutet die Seligpreisung, nicht verstecken, Ralf, sondern zeigen, was bedeutet sie für euch, wenn ihr das in einem Satz nochmal auf den Punkt bringen könnt? Ich behalte das Mikro mal in der Hand. Selig sind die geistlich Armen. Ralf, was bedeutet dir diese Seligpreisung?
Nicht zu viele Gedanken machen, sondern auf Gott zu vertrauen und auch immer wieder ohne große Gedanken zu ihm zurückkommen zu können.
Selig sind die Trauernden.
Ja, genau den Trost habe ich schon erfahren, auch nach dem Tod meiner Mutter im November und auch in der Vergangenheit. Und das ist einfach großartig.
Selig sind die Sanftmütigen.
Ja, ich möchte nicht immer Recht haben wollen und ich möchte vor allen Dingen auch, das kommt auch gleich noch, Frieden bewahren. Das ist für mich wichtig.
Selig sind die, der Hunger und dürstet nach der Gerechtigkeit.
Ja, dass ich Ungerechtigkeiten an Gott abgeben kann, weil er für Gerechtigkeit sorgt und dadurch auch in Frieden leben kann. Da kommt auch gleich.
Selig sind die Barmherzigen.
Das bedeutet für mich, in der Kraft Jesu meinen Mitmenschen zu begegnen, egal wie sie drauf sind, welches Geschlecht sie haben, welche Glaubensrichtung, welche Hautfarbe, dass ich ihnen demütig und helfend zur Verfügung stehe.
Selig sind die reines Herzens sind.
Es ist gut für unser Blut im Sinne des Lebens und im Sinne der Liebe für uns alle.
Selig sind die Frieden stiften.
Also ich habe die Vergebung oft erfahren und gemerkt, sie wird leichter, wenn man älter wird, und das ist gut so.
Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Der Frieden in uns muss weiter bewahrt werden und ich muss bei mir anfangen.
Ganz herzlichen Dank mal an die acht. Dankeschön. Wir kommen sozusagen auf die Zielgeraden jetzt der Predigt und ich will einfach nochmal zusammenfassen, was die Seligpreisung uns deutlich macht. Die Seligpreisung erinnert uns daran, wie Jesus unser Retter ist, denn alle acht Seligpreisungen beschreiben Jesus, auch wenn es uns noch nicht beschreibt, aber Jesus ist genau so, wie es in den Seligpreisungen gesagt wird. Sie zeigen uns auch, wie das Programm der Königsherrschaft Gottes aussieht, wonach wir uns auszustrecken haben. Und sie wecken in uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Sie fordern uns zu radikaler Nachfolge heraus und sie erinnern uns daran, dass Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt und eine neue, gerechte, friedevolle Welt gründet, an der alle teilhaben, die ihm vertrauen. Es wird wirklich so kommen. Ich finde das manchmal unglaublich, die Seligpreisung. Aber es wird genauso kommen, wie es in den Seligpreisungen beschrieben ist. Und deshalb lade ich euch ein, lasst uns diese Seligpreisung sozusagen zum Abschluss der Predigt nochmal gemeinsam bekennen und das folgendermaßen machen, dass ich die vorgerückten Verse lese und ihr lest dann sozusagen die kursiv gedruckten Worte, geschriebenen Worte, und lasst uns dazu doch einmal aufstehen. Können wir das machen? Glückselig sind die geistlich Armen, ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist es. Unser Herr hat es versprochen und genau so wird es deshalb kommen. Amen.